In der heutigen Folge knüpfen wir an den Teil mit Stefan Brucks vom letzten Mal an, allerdings in abgewandelter Form, weil er den Spieß umgedreht hat und mich eigentlich interviewt. Und deswegen habe ich das jetzt auch als separate Folge hochgeladen. Eigentlich ist es ein komplettes Interview über mich und über mein Buch, über meine militärische Biografie und über meine Gedanken eines 20-, 22-, 23-Jährigen. Bleibt gespannt, hört rein. Lima, Charlie, Loud and Clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen.
Cool, ja. Du, wollen wir noch kurz über dein Buch reden?
Gerne. Du wolltest noch irgendwelche Fragen stellen? Ich lasse mich.
Genau. Das
Ich
hatte dich
lasse.
irritiert, oder?
Ich lasse
Als
mich. Ich
ich.
lasse. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt kommt, aber ich lasse mich überraschen. Ja, genau. Lass uns gerne kurz über mein Buch reden. Ist ja jetzt eine klassische militärische Biografie gewesen. Ja, was hast du für Fragen?
Also ich habe, und da muss ich sagen, da hat sich eine Frage in ein Statement verwandelt, in der Zwischenzeit. Als ich angefangen habe, dein Buch zu lesen, startest du ja auf der Seite 5 mit dem Gebet eines Fallschirmjägers, der von dem André Zirnhheld als Autor kam. Und ich habe das gelesen und ich habe den André Zirnhheld habe ich sofort als deutschen Fallschirmjäger interpretiert. Und mein erster Gedanke war, tolles Gebet, toller Text, aber warum zur Hölle starten wir hier wieder mit dem Zweiten Weltkrieg? Warum sind wir sofort wieder hier gelandet? Also Klammer auf, Tradition der Bundeswehr. Und ich habe mir dann die Mühe nochmal gemacht, kurz bei Wikipedia vorbeizuschauen und habe dann sehr schnell gesehen, okay, nee, ist gar kein Deutscher, ist ein Franzose. Und dann habe ich mich mit meinem eigenen Vorurteil wieder ertappt gefühlt. Und das ist
Gotcha.
vielleicht das, was die wichtigste Botschaft von dem ist, ne, wenn ich eine Klammer unter das die letzten 4 Jahre Lernen über Bundeswehr in Afghanistan setzen müsste. Leute, legt eure Vorurteile zur Seite. Guckt euch an, hört den Leuten zu, bildet euch eine Meinung, aber hört mit Vorurteilen auf. Ich finde das Gebet toll. Haben wir die paar Minuten, dass ich es dir vorlesen kann, dass wir es unseren Zuhörern vorlesen können?
Absolut, gerne.
Gut, machen wir. Gebet eines Fallschirmjägers. Gib mir Gott, was dir übrig bleibt. Gib mir das, um was dich niemand bittet. Ich verlange weder Ruhe noch Frieden der Seele oder des Fleisches. Ich bitte dich nicht um Reichtum, nicht um Erfolg, so gar nicht um Gesundheit. All das, mein Gott, wird von dir so oft erbeten, dass dir nichts mehr davon zu verteilen bleibt. Gib, mein Gott, was dir übrig bleibt. Gib mir das, was dir zurückschweißt. Was man dir zurückschweißt, sorry. Ich will die Unsicherheit und die Unruhe. Ich will das Leiden und den Kampf. Und gib es mir endgültig, damit ich bin, es allzeit zu besitzen. Denn nicht immer werde ich den Mut haben, dich darum zu bitten. Gib mir, mein Gott, was dir übrig bleibt. Gib mir das, was die anderen nicht wollen. Aber gib mir auch die Kraft dazu, den Mut und den Glauben. Wie gesagt, André Zirnhheld, Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg, da auch ums Leben gekommen. Und da sind wir dann bei deiner soldatischen Biografie. Du hast dich als Fallschirmjäger ausbilden lassen und hast als Fallschirmjäger gedient. Und dein Buch geht in Richtung, dass du dann beim KSK in die Aufnahmeprüfung gemacht hast, Höllenwoche zweimal durchstehen wolltest, kurz vorm Ende dann jeweils aus gesundheitlichen Gründen. Ja, das Ganze irgendwo für dich teilweise abgebrochen wurde oder beim zweiten Mal halt auch wirklich das nicht mehr ging. Wie siehst du das heute? Wie geht's dir damit jetzt hier mit ein paar Jahren Abstand?
Ja, spannende Frage. Also ist jetzt schon 10 Jahre her, muss ich dazu sagen. 10 und 11 Jahre mittlerweile. Ich sehe es einfach als unglaublichen Erfahrungsschatz mittlerweile, als Lebenserfahrung. Ich konnte häufiger in den letzten Jahren mich auf, wenn ich irgendwo eine schwere Situation hatte, sei es jetzt also entweder was Körperliches oder auch eine geistige Herausforderung oder auch eine schwere Phase mal durchmachen musste, konnte ich mich häufig darauf zurückbesinnen, dass ich vor 10 Jahren was viel Schlimmeres oder was viel Krasseres gemacht habe. Und dass das, was ich dann aktuell gerade als Problem ansehe, als Hürde oder als Herausforderung, eigentlich gar nicht so groß ist. Und das hat mir halt auch wieder Kraft gegeben, ähnlich wie in dem Gebet, weil es einfach eine extrem, ja, besondere Sache, glaube ich, ist, dieses Auswahlverfahren, allein nur diese Höllenwoche zu durchlaufen. Ist ja noch nicht mal die Ausbildung gewesen, nicht beim KSK gewesen, sondern es ist ja nur das Auswahlverfahren und die Vorbereitungsgeschichte dazu. Aber es ist schon so intensiv, dass es halt einen jungen Mann prägt. Und dass er ein paar Jahre später, auch wenn ich es halt nicht geschafft habe, möchte ich jetzt behaupten, kann ich mich guten Gewissens, mittlerweile bin ich auch stolz darauf, mich darauf berufen, das überhaupt mitgemacht zu haben, diese Herausforderung angetreten zu haben und unglaublich daraus gelernt zu haben.
Also großen Respekt an der Stelle. Wer das Buch gelesen hat, kann ich auch nur empfehlen. Wird sehen, was das für ja, körperliche und mentale Strapazen sind, die da abgefordert werden und ja aber auch offensichtlich notwendig sind, damit man die Einsätze dann auch als Kommandosoldat auch leisten kann. Finde ich toll, dass du das auf dich genommen hast. Ich fand noch eine Passage sehr, sehr interessant. Du schriebst, als du anfingst im Fohlendorf, das war die Zeit, wo das Karfreitagsgefecht gerade stattgefunden hatte. Und du schreibst dort den Satz, mein Zugführer in Fohlendorf tobte über den Gang. Und das war offensichtlich so seine Art und Weise, damit umzugehen. Also einfache interessenshalber Nachfrage. Der tobte über den Gang. Ist es seine Art gewesen, da Trauer zu zeigen? Oder was war das? Wie habt ihr das da verarbeitet, dieses zu dem Zeitpunkt?
Na, es war wieder so ein bisschen Realitätscheck, gleich am Anfang, würde ich sagen, für uns, weil wir kamen ja als Zivilisten, wie gesagt, es war meine erste Woche als Rekrut in Fullendorf. Und dann war halt dieses traurige Event von diesem Karfreitag halt gewesen mit den gefallenen Kameraden. Und wenn man sich zurückerinnert, die mediale Berichterstattung über Afghanistan war ja Winken, Brunnenbohren und Mädchenschulen und alles ist supi. Von Krieg hat halt keiner gesprochen. Und dass dieses Event ja mittlerweile sehr bekannt geworden ist und es auch viele Berichte, Reportagen und so jetzt darüber gibt, ist wichtig. Und es hat, glaube ich, dann auch mal so langsam, oder es war auch so dieser Kernpunkt, dass dann in der Öffentlichkeit ja irgendwann doch berichtet werden musste, weil du kannst halt drei gefallene Kameraden und etliche ja, Verletzte, Verwundete einfach nicht totschweigen. Man kann viele andere Sachen totschweigen medial, aber trauernde Mütter in Deutschland ignorieren ist halt eine ganz schlechte Idee. Und demnach ist es halt, sag ich mal, schon ein Wendeprozess gewesen, nicht nur für die Öffentlichkeit, aber auch für uns, die als Zivilisten dahin kamen in die Bundeswehr. Und wir wussten zwar, dass es Afghanistan gibt und natürlich hat man auch mal irgendwo gehört, dass da auch Dinge passieren, aber man ist ja durchaus auch durch die mediale Berichterstattung damals einfach ja auch der Meinung gewesen, naja, so schlimm wird es ja vielleicht gar nicht sein. Und auf einmal hört man in seiner ersten Woche von seinem Zugführer, der halt auch Fallschirmjäger war, dass da ja halt ganz schlimme Sachen passiert sind, um es nochmal milde auszudrücken. Und teilweise auch unter welchen Umständen oder sowas da passiert ist. Ich meine, das kam ja dann alles später ein bisschen raus. Aber ja, dass es einfach ein furchtbares Event war und dass es halt ein Realitätscheck war, dass quasi der Status quo verschoben wurde. Und von jetzt an wusste man halt, dass da, dass wir Leute, dass wir Soldaten nennen oder dass wir als frische Rekruten für den Krieg ausgebildet werden. Und nicht mehr zu brunnenbohrenden, winkenden Soldaten erzogen werden. Und das wollte halt aber nie einer in den Mund nehmen. Deswegen war der Karl-Theodor zu Guttenberg auch einer der ersten, der dann halt von kriegsähnlichen Umständen gesprochen hat und dann auch irgendwann mal wirklich das Wort Krieg und Gefallene benutzt hat, auch als erster, sag ich mal, Politiker mit einer großen medialen Reichweite. Und wie gesagt, es hat halt leider die Gesundheit und die Leben von einigen Kameraden gekostet, dass dieses Umdenken dann stattfinden musste. Und unser Zugführer hat natürlich damals in seiner Art und Weise Trauer, Wut, Emotionen kompensiert, indem er da halt vor der Front mal ausgerastet ist.
Hat dich das jemals zweifeln lassen oder hat dich das eher noch bestärkt in deinem Entschluss als Fallschirmjäger dann ja auch absehbar irgendwie nach Afghanistan, zu gehen zu der damaligen Zeit?
Zweifeln glaube ich nicht. Ich würde eher sagen, bestärkt. Deswegen ist bei uns die Ausbildung damals auch sehr, also von Tag 1 dann halt wirklich sehr ernsthaft durchgeführt worden. Ich habe es ja auch im Buch geschrieben, dass gerade in Pfullendorf Befehl und Gehorsam sehr, sehr präsent waren. Nicht dieses Hinterfragen von jedem Befehl oder dieses, ich sag jetzt mal was flachsig, dieses weinerliche Rumgeheul, weil ein paar Liegestütze zu anstrengend sind oder ein bisschen zu viel Druck aufgebaut wurde. Das gab es halt damals bei uns nicht. Es wurde halt einfach alles hingenommen, was vom Vorgesetzten kam. Und aber auch in dem guten Gewissen halt, dass es zusammenschweißt, weil wenn wir halt später gehen, zusammen in den Einsatz, in den Krieg, brauchst du halt die Männer links und rechts von dir. Und natürlich habe ich jetzt 10 Jahre später ein ganz anderes Wissen über den Einsatz retroperspektiv betrachtet. Ich habe mich viel mehr jetzt mit die ganzen Themen, was jetzt Geopolitik, Geostrategie, warum, weshalb, wieso, sage ich mal, beschäftigt. Das habe ich natürlich mit 18, mit 20 nicht gemacht, logischerweise. Aber will jetzt auch keinem die Vorwürfe oder so machen. Man kann mit 18 nicht einem jungen Mann vorwerfen, dass er nicht versteht, was geostrategisch da passiert oder so. Das wäre jetzt eine Anmaßung, das zu machen. Das möchte ich auch nicht machen. Jetzt im Nachhinein, 10 Jahre später, das zu erkennen, ist natürlich relativ simpel. Aber ja, ich denke mal, wie gesagt, hauptsächlich Realitätscheck. Und am Ende des Tages hat man verstanden, man macht es nicht für die Politik. Man macht es nicht für das, was öffentlich genannt wird, was wir da machen, sondern eigentlich, du gehst mit den Jungs, mit denen du ausgebildet wirst, halt in Einsatz. Und wenn es hart auf hart kommt, ja, zahlst du halt den Preis. Und ansonsten ist deine Aufgabe ist halt, den Auftrag zu erfüllen und alle Jungs wieder heil nach Hause zu bringen. Und ob das jetzt politisch richtig ist, falsch ist, ein Teil der Bevölkerung zustimmt oder nicht, ist mir damals total egal gewesen. Ich wollte halt ausgebildet werden, meinen Auftrag wahrnehmen und mit meinen Brüdern mich halt beweisen und auch mit allen wieder gesund zurückkommen. Das waren meine Ideen oder Gedanken von einem 20-, 22-Jährigen.
Okay. Also ich fand es auch interessant zu lesen, dass du an mehreren Stellen in dem Buch ja durchaus deiner Enttäuschung Ausdruck verliehen hast, dass du dann halt selber nicht in den Einsatz gegangen bist. Ich habe das dann so, naja, mit den Erfahrungen aus den Gesprächen, die ich gemacht habe mit Einsatzveteranen, die dann eben teilweise dort mit seelischen Verwundungen rausgekommen sind, habe ich dann so gedacht, Mensch, Kevin, sei doch froh, dass du nicht musstest. Wie siehst du das jetzt mit 10 Jahren Abstand?
Ja, teils, teils. Es ist ja halt so, dass wir erstmal, glaube ich, braucht es einen besonderen Schlag Mensch, der sich jetzt für die falsche Megathematik und alles, was noch da drüber kommt, was dann Richtung Spezialisierte und Spezialkräfte, wie es KSK angeht, braucht einen besonderen Schlag Mensch, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen besseren Menschen, sondern einfach nur einen besonderen Schlag Menschen, ne? Nicht falsch verstehen. Und
nee, ich verstehe schon, das sind Leute, die aus intakten Flugzeugen springen.
Genau, da brauchen wir halt einen positiven Dachschaden. Und das Ding ist halt, man wird ja für einen ganz besonderen Zweck ausgebildet. Auch wenn es halt gerne in der Realität immer totgeschwiegen wird. Aber man braucht einfach auch Männer oder teilweise bei den Fallschirmjägern und bei den Spezialisierten und Spezialkräften gibt es ja auch Frauen mittlerweile. Natürlich prozentual geringer, aber es gibt sie. Aber es braucht einen besonderen Schlag Mensch einfach, die Dinge durchsetzen mit der politischen Erlaubnis im Einsatz. Und das ist dann häufig halt auch physisch oder im schlimmsten Fall halt auch mit dem Einsatz von Waffen. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist eine andere Sache. Das Problem ist, was man halt verstehen muss, glaube ich, ist, die Geschichte des Menschen ist zu lang und es gibt zu viele Kriege, als das, was man jetzt einfach immer sagen könnte, ja, wir reden und dann ist das so oder wir finden dann eine Lösung. Ich meine, wir sehen ja den letzten Konflikten, die auch aktuell wieder stattfinden, es wird halt nicht nur geredet. Und an irgendeinem gewissen Punkt, wenn sich zwei Kräfte oder zwei Länder oder wie auch immer nicht verstehen, artet es halt in Konflikt und Gewalt aus. Und es braucht dann einfach Männer, im Schwerpunkt Männer, die halt auch bereit sind, diese Gewalt durchzusetzen. Nicht, weil wir es toll finden oder weil wir uns da irgendwie dran aufgeilen oder weil wir irgendwie jemandem wehtun wollen, sondern einfach nur, weil wir verstehen, dass es braucht diese Kräfte oder es braucht diese Leute mit dieser Ausbildung, die in der Lage sind, das durchzusetzen. Man will natürlich im besten Fall keine Gewalt anwenden. Und eigentlich soll es nur zur Verteidigung sein oder im besten Fall eher zur Abschreckung. Aber es gibt halt auch Momente, wo man einfach, wie zum Beispiel dann diese Evakuierungsoperation in Kabul, wenn du deinen eigenen Staatsbürger rausholen willst, muss das halt im schlimmsten Fall auch unter dem Einsatz von Gewalt stattfinden. Aber die Leute wollen heutzutage halt darüber nicht reden. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann der trauernden Mutter erzählt, ja, wir konnten jetzt ihren Sohn oder ihre Tochter nicht rausholen aus Kabul, weil die Taliban haben die ja nicht rausgerückt. Und naja, wir haben mit denen gesprochen, aber dann haben sie ihr den Kopf abgeschnitten. So, soll das die Erklärung für die trauernde Mutter sein? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also schicken wir halt unsere Meo-Kräfte hin und die Spezialkräfte und die werden dann alles Menschenmögliche tun, um diese Personen, das können ja dann Leute aus der Botschaft sein, Angehörige, wie auch immer, oder was weiß ich, Ärzte ohne Grenzen oder sowas, ne, von Hilfsorganisationen. Und dann werden die halt alles Mögliche dafür tun, dass diese Personen, die deutschen Staatsbürger, wieder heil nach Hause kommen. Und das halt unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens. So. Dass es halt immer ein unbeliebtes Thema ist, verstehe ich. Aber ich glaube, in erster Linie braucht es halt einen besonderen Schlag Mensch, der dafür bereit ist, auch das zu tun. Dass es halt irgendwann Konsequenzen haben kann, in Form von psychischen Konsequenzen oder körperlichen. Das ist halt so. Aber ich denke mal, die Ausbildung hat daraufhin abgezielt.
Hast du das Gefühl, dass sich das über die Zeit verändert hat? Weil ich denke jetzt gerade zurück an 2021 August, als die Evakuierungsoperation in Kabul lief. Gab es ja durchaus ein großes mediales Interesse in Deutschland. Man hat da auch in den Nachrichten mitgefiebert, wie viele Leute in den Flugzeugen sitzen, bis hin halt zu erster Kritik, als die ersten Flieger halt nur mit sehr wenigen Leuten dann zurückkamen. Wo ich mitbekommen habe schon, dass in der deutschen Gesellschaft da nicht in Frage gestellt wurde, dass da deutsche Soldaten da hingehen, um eine Evakuierung durchzuführen, sondern dass man das natürlich eher gut fand, war zumindest meine Wahrnehmung. Kann aber auch sein, dass ich dadurch, dass ich mich mit dem Thema eben so intensiv beschäftige, dass das ein bisschen überlagert wird. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass beim Abzug aus Afghanistan diese ganze Operation eher positiv konnotiert gesehen wurde im Vergleich zu dem vorher doch nicht so positiv gesehenen Einsatz der Bundeswehr unter ISAF oder RS-Bedingungen. Siehst du das ähnlich oder täusche ich mich da?
Mir schwer, ehrlich gesagt, da jetzt was zu sagen. Ich wüsste jetzt nicht, selbst in meinem Freundeskreis oder Familienkreis ist jetzt klar, die haben es irgendwie wahrgenommen, aber sich jetzt nicht groß dazu geäußert. Zum einen, ich kann mir vorstellen, dass es etwas positiver wahrgenommen wurde, aber dass es medial wahrgenommen wird, ist logisch, weil überall, wo medial berichtet werden kann, aufgrund von Konflikten oder großen Ereignissen, ist ja mediale Aufmerksamkeit immer da. Aber ich weiß jetzt auch nicht die Detailwissen, wie liefen die Hintergrundgespräche, dass der Bundesnachrichtendienst schon früh gewarnt hat, das Innenministerium oder Außenministerium das ignoriert hat angeblich, dass die Warnungen nicht wahrgenommen wurden, dass man nicht frühzeitig gehandelt hat, dass diese Übersicht mit den Listen da große Herausforderungen, dass es da gab, dass, was weiß ich, dass dann am Ende mehr Leute kamen, die aber irgendwie nicht auf der Liste standen, dass es dann wieder zu weiteren, ja, Problemen führt an diesem Airport, am Flughafen. Ich weiß es nicht. Also, da ich nicht da war, will ich jetzt auch nicht dazu was großartig sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen positiver wahrgenommen wurde, dass meine, nicht in Israel ist es jetzt ja auch, dass deutsche Kräfte nach Zypern gegangen sind. Also MEO-Kräfte und auch Spezialkräfte. Teilweise auch in Jordanien sind Abkommandierungen vom KSK, habe ich gelesen. Die werden jetzt natürlich nicht alleine reingehen in den Gazastreifen, aber dass man zumindest seine Kräfte in die Nähe vor Ort verlegt, um dann gegebenenfalls schneller agieren zu können, ist jetzt, denke ich mal, auch ein Erfahrungs- und Lernprozess aus der Geschichte von Kabul. Dass man jetzt lieber im Voraus schon mal Kräfte in die Nähe verlegt, die dann gegebenenfalls mit den Amis, mit den israelischen Forces da reingehen würden oder könnten, konjunktiv, ist, glaube ich, ein Lernprozess, der jetzt stattgefunden hat aus der Geschichte von Kabul. Also könnten wir oder sollten wir das wahrscheinlich eher positiver aufnehmen, denke ich mal.
Okay. Nee, wäre ja zu wünschen, dass man aus diesen Prozessen was lernt. Ich meine auch gestern gelesen zu haben, dass ein Teil der Kräfte aus Zypern jetzt auch wieder abgezogen wird, weil man die Gefahr, dass das weiter eskaliert, jetzt erstmal als nicht so vordergründig mehr bewertet. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und tatsächlich, glaube ich, zeigt das Thema Israel, Geiselnahmen der Hamas und dass das einfach immer mitschwingt und ein Thema ist, wo dann eben solche spezialisierten Kräfte oder Kommandospezialkräfte eben schlichtweg, ja, notwendig sind, um eigene Staatsbürger zu schützen. Ja.
Ja, denke ich auch.
Gut. Du, Kevin, vielen Dank an der Stelle für deinen Dienst. Cool, dass du das alles auf dich genommen hast, ganz ehrlich. Also das liest sich in deinem Buch, habe ich an manchen Stellen echt schwer geschluckt, weil man dann so wirklich denkt, krass, ne? Also nicht nur, was den jungen Leuten zugemutet wird, ne? Das ist so das eine. Auf der anderen Seite halt, dass du ja aber, nachdem du es einmal versucht hast, dann gesagt hast, hey, cool, zweites Mal, ich bin dabei.
Ja,
Das
ich habe mich
sagt
ja
ja
noch
auch was
fürs.
über die Menschen aus, die sich dem aussetzen. Ne?
Ich habe mich ja auch noch für die dritte Runde beworben, aber da hat der General abgelehnt. Da, weiß nicht, gab es da einen bürokratischen, hat einen bürokratischen Riegel vorgeschoben. Hatte ich jetzt auch nicht verstanden im Nachhinein, aber na gut,
Ist
jetzt bin
das
ich etwas
so?
zu alt, ja. Jetzt bin ich zu alt.
Okay. Also den Punkt hatte ich auch noch als Frage. Und zwar hast du da ziemlich weit hinten im Buch, schreibst du noch so nach der Absage vom General, hätte ich den Dienst quittiert? Und hast ja da so ein bisschen mit deiner Zeit gehadert, wo du gerne die Bundeswehr dann schon verlassen hättest und aber ja durch verschiedene formale Spielereien das nicht so einfach war. Ich habe
Es
mich
ist
da gefragt, ne, du schilderst da ja, dass es dir körperlich nicht gut ging, aber auch seelisch nicht gut ging. Ich habe mich gefragt, ob nicht dein Dienstherr dich schlichtweg da geschützt hat. Weil was wäre aus dir geworden, wenn du als körperliches, seelisches Wrack, sage ich jetzt mal, also sehr, sehr übertrieben, ne? Aber dir ging es nicht gut, schreibst du ja auch sehr ausführlich in deinem Buch, wenn man dich dann quasi auf die Straße gesetzt hätte. Ich glaube, es wäre auch nicht so gut gewesen, oder? Wie siehst du das heute?
Auch zwiegespalten, würde ich sagen. Also zum ersten Teil, dass ich halt nochmal antreten wollte und es nicht gestattet war, hat natürlich eine hohe Frust bei mir ausgelöst. Das andere ist, ich bin halt mit der Einstellung, wie ich es am Anfang oder wie wir schon mal kurz im Gespräch hatten, gesagt, dass ich entweder auf jeden Fall diese Einsatzgeschichte mitnehmen wollte, auch im Sinne von, dass ich mich auch beweise für mich selbst und vor den Männern. Das war ein großer Faktor immer für mich und eine große Ambition. Und natürlich immer mit dem Blick Richtung spezialisierte Kräfte, aber eigentlich hauptsächlich nur Spezialkräfte, also sprich das KSK. Und ich konnte die Punkte, die ich mir ursprünglich mal gesetzt habe, warum ich Soldat werden möchte, konnte ich halt nicht erfüllen denn mehr. Also irgendwann war halt, wie gesagt, hast du ja gelesen, vorbei. Wir waren für diese Mio-Geschichte geblockt. Danach hatte ich mich irgendwann verletzt. Und danach hat mir der Doktor ja gesagt, mit der Hüfte wird das wahrscheinlich nichts mehr. Vor allem nicht in dem Takt, wie du deinen Körper kaputt machst. Das heißt, du machst jetzt entweder ruhiger oder du hast mit 30 eine künstliche Hüfte und dann ein Jahr später die andere Seite auch. Und als ich dann im Kopf realisiert habe, okay, ich kann die Sachen, warum ich in die Bundeswehr eingetreten bin, überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Also Einsätze, dieses sich beweisen und Spezialkräfte, dann gab es für mich auch absolut keinen Grund mehr, in der Bundeswehr zu bleiben. Weil ich sehe es jetzt nicht ein, warum ich eine heizungsnahe Verwendung einer Kaffeemaschine haben soll, wenn ich eigentlich ein also in Anführungsstrichen, ne, hochgezüchtetes Rennpferd geworden bin, dann macht mich das eigentlich mehr kaputt, wenn man mich dann sozusagen aufs Abstellgleis stellt, als wenn man mich entlässt und sagt, na gut, dann fang neu an. Und das war eigentlich dann mein Frust, dass ich halt aus diesem Vertrag nicht rauskam und dass es keine Möglichkeit mit dem Dienstherrn gab, zu sagen, du, ich konnte mein Ziel nicht erreichen. Und es war ja, muss man auch wieder sagen, es war ja schon jetzt wie alles 10 Jahre her fast, dass natürlich damals war auch Personalknappheit, die Wehrpflicht wurde ja abgeschafft 2011. Und durch diese Personalnot 2014, 2015 hat man auch einfach keine Leute entlassen. Kam ja kaum noch welche nach. Und das heißt, die Bundeswehr hat natürlich jede Seele, die plus eins bei der Mannstärke auf dem Papier dalässt, dagelassen. Und es war natürlich der Bundeswehr relativ egal, ob ich jetzt in Berlin hier am Alexanderplatz in meiner WG verrotte und ein halbes Jahr krankgeschrieben bin. Und da meine Arztbesuche halt wahrnehme und da mir gesagt wird, naja, dann ein bisschen, ne, Stretching und hier mal eine Salbe und noch ein bisschen mehr Physiotherapie und dann wird das schon wieder. Aber eigentlich der Dienstherr mich, naja, zu Hause hat verrotten lassen. Und das dann natürlich aus der Hüftgeschichte sozusagen relativ schnell eine Kopfgeschichte geworden ist. Dafür muss ich jetzt nicht Psychologie studiert haben, dass wenn man jemanden mit Ambitionen dann zu Hause verrotten lässt, und den halt aus dem sozialen Umfeld, aus der Bruderschaft, wie man immer so schön sagt, wegnimmt, dass dann der irgendwann Probleme im Kopf kriegt, das muss ich jetzt nicht für studiert haben, um das zu wissen. Aber es war halt so. Und
Okay.
im Endeffekt bin ich ja dann auch aus dem Grund entlassen worden und nicht wegen der Hüfte. Aber es war natürlich ein bürokratischer Akt, der jetzt meinen Frust auf das Personalamt, auf diese beratenden Ärzte und ich sage jetzt mal auf diese politische Institution Bundeswehr jetzt, sagen wir mal, negativ behaftet hat. Ansonsten bin ich ja nach wie vor der größte Fan der Uniform und der Soldaten und Soldatinnen. Ich tue mich halt nur schwer mit diesen bürokratischen Hürden und mit dieser politischen Bundeswehr, um es mal so zu formulieren.
Ja, nee, also danke für die Offenheit an der Stelle, weil das habe ich tatsächlich nicht so richtig, ich habe es für mich nicht verstanden. Ne? Ich habe halt aus den Diskussionen mit Einsatzveteranen, sehe ich halt häufig, dass die sich danach sehnen, wieder in dieses, bei der Bundeswehr wieder aufgenommen zu werden. Auch eben aus dem Grund der Gesundheitsvorsorge, auch der Möglichkeit tatsächlich, so wie du es auch beschrieben hast, Überstunden abzubauen, Urlaubstage abzubauen, die sich angesammelt haben. Also sprich, diesen ganzen, auch die sozialen, gesundheitlichen Vorteile, die das auch mit sich bringt, halt auch genießen zu können. Und Genuss jetzt nicht im Sinne von unter Blumenwiese, sondern im Sinne von Versorgung. Ja, dass halt Bundeswehr für die Soldaten auch sorgt als Dienstherr. Das war mir so als Gedanke da im Hintergrund gekommen.
Verstehe ich deinen Punkt, aber ich hatte ja auch geschrieben, dass ich, mir ging es gar nicht um Ansprüche, wie das jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen der Fall ist. Ich wollte ja nichts haben. Ich habe ja sogar über einen Juristen prüfen lassen, ob ich mich freikaufen kann. Es ging da wirklich null um, also du hast ja das Buch gelesen, in meiner ganzen Dienstzeit ging es nicht einmal um Geld.
Ja,
mir war das der Sold-Scheiß egal. Ich hatte ganz andere Ambitionen. Dass ich jetzt irgendwie, wenn ich Wirtschaft studiert habe, jetzt nächstes Jahr, ich jetzt ein gutes Gehalt verdienen möchte, ist eine andere Sache. Aber mit 22 war mir das Gehalt scheißegal, solange ich mein Benzin zahlen konnte und mein Essen und meine McFit-Mitgliedschaft für die Sportgeschichten, dann hat mir das gereicht. Mir ging es nie ums Geld, mir ging es nie um Ansprüche, mir ging es nie um irgendeine Absicherung. Ich wollte einfach nur das machen, warum ich da ursprünglich mal angetreten bin. Und als ich das nicht erfüllen konnte, wollte ich gehen. Und ich habe auf alles verzichtet. Dass es juristisch nicht machbar war, mit der Bundeswehr irgendwie eine Einigung zu finden, dass man sich freikauft, das konnte, also dafür kann ich ja jetzt nichts. Aber ich war bereit, auch von mir aus 20 oder 30k zu zahlen, um einfach nur ein paar Lebensjahre früher zu gehen. Ich bin relativ, vielleicht relativ raviat, aber mir ging es jetzt nicht um Ansprüche. Oder um Absicherung. Ich habe auf alles verzichtet, aber ich war auch ein drittes oder viertes Mal angetreten. Mir ging's nie um Kohle. Mir geht es jetzt um Kohle. Nächstes Jahr, wenn ich meinen Immobilienwirtschaftsabschluss habe, dann geht es mir um Geld, ja. Aber,
okay.
nicht der Bundeswehr gegenüber. Mir ging es nie um den Sold. Nur um die Bruderschaft und um die Einsatzgeschichten theoretisch oder um die Spezialkräfte. Geld spielt keine Rolle. Dass man jetzt im Nachhinein, 10 Jahre später, vielleicht ein bisschen Anerkennung kriegt für seine Geschichte oder als Veteran oder als Ehemaliger, wie auch immer. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber mir ging es damals nie ums Geld.
Schönes Schlusswort, finde ich.
Absolut. Ich danke dir, Stefan. Jetzt haben wir noch einen interaktiven Andersrum-Interview-Talk am Ende gehabt. Aber ja, cool. Freue ich mich auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Ja, sag du.
Hat Spaß gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Bücher. Bleib weiterhin dabei. Ich freue mich aufs dritte. Schick mir das gerne rum, wenn du es fertig hast. Und ja, lass uns einfach nochmal nächstes Jahr irgendwann den nächsten Talk machen, wenn du das dritte Buch draußen hast und wir nochmal ein schönes Thema gefunden haben. Vielleicht gibt es ja dann bis dahin schon den Veteranentag. Mal gucken.
Sehr gern. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin auch erstmal herzliches Dankeschön an dich und deine Offenheit und für deinen Podcast insgesamt. Bin ich großer Fan von, höre das sehr gern und habe auch dein Buch sehr genossen. Freue mich drauf, klar. Nächstes Jahr können wir gern wieder was zusammen machen. Bin ich gern dabei. Und bis dahin wünsche ich uns allen einen schönen Jahresausklang, der ja jetzt so langsam zwangsläufig kommt. Wobei du schon viele Pläne hast, habe ich mitgekriegt. Du bist kräftig am Podcasten links und rechts, oder?
Ich bin
wird
busy.
Nicht langweilig.
Ja. Ich bin busy. Busy muss klar. Noch umziehen. Ich bin busy. Alles klar.
Okay.
Ciao, ciao.
Mach es gut. Ciao.
Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgen, Nöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.